was passiert wirklich in Deutschland und wie schnell, wenn von der einen oder der anderen Seite der Gashahn abgedreht wird, das weiß hoffentlich der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Schönen guten Abend, Herr Müller. Hallo. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Ich muss an dieser Stelle sagen, wir wollten eigentlich zu unserem Gespräch einen ehemaligen Gazprom-Manager und auch Gazprom-Bank-Vizepräsidenten schalten aus der Ukraine. Das hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, wir können Ihnen den Gesprächspartner zu einer anderen Zeit präsentieren. Herr Müller, Sie sind der Mann in Deutschland, der, wenn es knapp wird, am Ende bestimmen wird, wer wie viel bekommt. Schlafen Sie gut?
Zum Glück kann ich schon immer gut schlafen, das ist nicht mein Problem. Aber ja, Sie sehen eine ganze Reihe von Sorgenfalten auf meiner Stirn, wenn ich das so sagen darf. Und ich blicke mit genau diesen Sorgen auf den nächsten Herbst und Winter.
Aber nicht im Moment. Also wir haben ja, das habe ich jetzt gelernt, wie wir so unheimlich viele Dinge schnell lernen. Es gibt drei Stufen in diesem Frühwarnsystem oder in einem Warnsystem. Es gibt die Frühwarnstufe, es gibt die Alarmstufe und es gibt die Notfallstufe. Im Moment stehen wir auf Frühwarn. Und letzte Woche wären wir fast ein Notfall geworden. Jedenfalls hat Herr Habeck gesagt, das müssen wir jetzt noch nicht tun. Aber da passierte sowohl in der Ukraine ein Zudrehen des Hahnes an einer Stelle, als auch hat die russische Seite angekündigt, dass sie Gasliefermengen reduziert. Wann kommt diese Notfallstufe? Was muss passieren, damit wir da sind?
Viel lieber versuche ich immer darüber zu reden, was wir tun können, damit es gar nicht so weit kommt.
Das
werden wir sicherlich auch gleich tun.
Garantiert, ja.
Genau. Wahrscheinlich würde die Bundesregierung diese Notfallstufe, das wäre eine Entscheidung der Bundesregierung, nicht mehr nur des Bundeswirtschaftsministers, ausrufen, wenn es tatsächlich zu wenig Gas gäbe. Mhm. Und das ist bisher nicht der Fall. Das Gas fließt, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Und zwischendurch gibt es ja noch die Alarmstufe.
Und die Notfallstufe, wenn die trotzdem, worst case, wenn jetzt tatsächlich entweder unsererseits ein Gasembargo kommen würde oder die russische Seite sagt, so, wir drehen jetzt zu. Wie schnell würden wir das spüren?
Das kommt drauf an. Also erstens, es kommt schlicht drauf an, zu welcher Jahreszeit passiert das. Momentan, es ist warm draußen, die Menschen heizen nicht. Das heißt, unser Gasverbrauch ist aktuell viel niedriger, als es das im Februar, März gewesen wäre oder wahrscheinlich im Herbst, Winter. Zweitens, es kommt drauf an, wie voll sind die Speicher. Deutschland verfügt über vergleichsweise große Speicherkapazitäten in Deutschland. Die sind jetzt gerade bei plus minus 42%. Das ist besser als vor ein paar Wochen. Aber richtig gut und beruhigend ist das noch nicht. Wenn die Speicher voll sind, haben wir einen Puffer. Wenn sie zu leer sind, haben wir das nicht. Und es kommt darauf an, Minister Habeck ist ja aktiv, zu diversifizieren, also andere Gasquellen zu erschließen. Das ist für Deutschland vor allem Flüssiggas. Wir werden wahrscheinlich, und das wäre super, von der Leistung noch im Dezember ein sogenanntes schwimmendes FSIU, also ein schwimmendes Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven haben. Auch das hilft uns. Und dann wären wir weniger abhängig, wenn das alles nicht eintritt, wird schwieriger.
Jetzt muss ich an der Stelle mal sagen, Sie waren mal grüner Umweltminister im Norden und Flüssiggas, das ist das schmutzige, dreckige, ja, von den Grünen absolut bekämpfte Gas. Von dem erzählen Sie uns jetzt ganz strahlend.
Strahlend wäre falsch, sondern wir leben momentan in einer Situation, wo Versorgungssicherheit ganz zentral ist. Und ja, die Bundesregierung, Minister Habeck und auch die Bundesnetzagentur will Klimaneutralität, will den Klimaschutz. Aber in der aktuellen Situation durch den russischen Krieg sind wir gezwungen, wenn Sie so wollen, einen Umweg zu gehen. Und dieser Umweg führt begrenzt, zeitlich befristet über Flüssiggas. Sie werden einen Satz noch so gebaut, dass sie wasserstoffbereit sind. Mhm. Das heißt, in ein paar Jahren werden wir auf eine andere Technologie umsteigen können. Das wird jetzt schon mitgedacht.
Aber bis dahin das schmutzige Fracking-Gas.
Ja.
Und bis dahin, so habe ich es verstanden, wären die Kohlekraftwerke auch wieder am Start, damit eben eine solche Lücke, die wir spüren, die wir spürbar spüren, nicht entsteht. Stimmt das?
Mhm. Das wird zurzeit intensiv diskutiert und auch als Option vorbereitet. Es geht um die Gaskraftwerke, die wir heute für Stromproduktion einsetzen. Das ist natürlich die Art des Gaseinsparens und Einspeicherns dann bitteschön, die jetzt am leichtesten zu substituieren, zu ersetzen ist. Mhm. Ein paar brauchen wir für die Netzstabilität. Also wir werden das nicht komplett tun können. Aber ja, die Diskussion ist in der Vorbereitung.
Wir haben Sie auch deshalb eingeladen, weil Sie ein paar öffentliche Äußerungen getan haben, die wir interessant fanden. Zum Beispiel die, dass Sie das Gefühl haben, die Menschen hier haben noch gar nicht richtig begriffen, was da draußen passiert. Jedenfalls sehen Sie es nicht an Ihrem Ja, war es Heizverhalten oder was genau können Sie denn sehen?
Mhm. Also wir sehen natürlich, wie in Deutschland Gas verbraucht wird. Mhm. Und wie es auch eingespeichert wird. Und letztendlich ist das Einspeichern eben momentan eine ganz entscheidende Größe, die wir praktisch täglich beobachten. Und was wir sehen ist, jetzt im Mai ist es nicht mehr ganz so, aber im März, April, dass wir zu Beginn des Krieges zwar ganz, ganz viel Erschütterung, Entsetzen erlebt haben, aber das zu übersetzen, dass jetzt auch schon verzichtet werden muss, weniger Gas verbraucht werden muss, das konnten wir nicht sehen. Und darum trommel ich gerade ganz laut, wenn man sich vorbereiten möchte auf den Herbst, dann muss man jetzt sparen. Das kann man in der Industrie. Mhm. Aber auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Ich höre jetzt ganz viele da draußen, die sagen, das ist ein ehemaliger grüner Umweltminister. Natürlich erzählt er uns was vom Sparen. Das ist ja sowieso seine politische Agenda. Jetzt hat er einen Grund gefunden.
Richtig, gar keine Frage. Und es gibt drei gute Gründe. Das erste ist und bleibt, auch Gas ist ein fossiler Energieträger. Mhm. Auch viel weniger als jetzt Kohle, aber es produziert CO2. Erster Grund. Zweiter Grund. Herr Jauch hat eben darauf hingewiesen, Gas ist unendlich teuer geworden. Das heißt, es gibt eine soziale Verantwortung, den Menschen in aller Deutlichkeit reinen Wein einzuschenken. Wenn sie mit einer Gasheizung ausgestattet sind, dann wird ihre Heizkostenrechnung immens teuer werden. Mhm. Das heißt, es gibt eine soziale Verantwortung. Und jetzt gibt es auch eine außenpolitische. Wenn wir diesen Krieg beenden wollen oder ihn zumindest erschweren wollen, dann wollen wir weniger russisches Gas kaufen. Mhm. Für Kohle gibt es schon die Diskussion, Öl sind gerade in der EU-Diskussion vorbei. An Gas trauen wir uns aus guten Gründen noch nicht ran. Aber wir können alles dafür tun, weniger russisches Gas zu verbrauchen. Das gehört dazu, also drei gute Gründe.
Warum soll ich jetzt schon sparen, wenn jetzt die Speicher noch voll sind?
Nein, die Speicher sind nicht voll.
Also sind jedenfalls für diese Jahreszeit ordentlich gefüllt?
Nein, sind sie nicht. Wir sind bei 42%. Mhm. Ordentlich ist ein dehnbarer Begriff.
Ja.
Wir sind nicht so gut gefüllt, wie wir das schon mal in Vorjahren waren. Und da war russisches Gas kein Problem. Jetzt, wo russisches Gas ein Problem ist und es eben knapper oder womöglich auf Null werden kann, müssen die Speicher voller werden.
Und das heißt also, wenn ich zu Hause die Heizung abdrehe, dann fülle ich mit diesem Gas, das ich nicht verbrauche, den Speicher und dann bin ich im Herbst besser dran. Habe ich es richtig verstanden?
Ganz so einfach ist es nicht, weil Schade. Sie das natürlich nicht mit einem Hebel bestimmen können. Aber ich sage mal, hoffentlich hat jetzt bei den Temperaturen jeder schon die Heizung abgestellt. Aber wer das noch nicht getan haben könnte, gibt uns zumindest die Möglichkeit, das Gas, was kommt, jetzt nicht zu verbrennen in der Heizung im Mai, sondern tatsächlich einzuspeichern. Und spare in der Zeit, hast du in der Not, hat schon meine Großmutter gesagt. Das gilt jetzt gerade auch bei Gas.
Das heißt, das war die Botschaft, die Sie uns bringen wollen. Wenn wir jetzt sparen, helfen wir sozusagen. Und das sehen Sie noch nicht, das möchten Sie gerne. Das habe ich verstanden. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, wenn es zum Schlimmsten kommt und die russische Seite sagt, Nord Stream 1 machen wir jetzt auch noch dicht oder wir ein Gasembargo machen müssen. Was passiert dann? Weil was ich auch gelernt habe, ist Gas, Sie können gar nicht sozusagen mal ein bisschen reinlassen, Sie können entweder an- oder ausschalten.
Genau, also an dem Gashahn in Russland kann natürlich Putin drehen.
Ja.
Er kann Nord Stream 1 komplett abschalten. Das werden wir dann so innerhalb von 24 Stunden dann auch mit Sicherheit wissen und merken. Er kann es natürlich auch ein bisschen abschalten. Aber richtig ist, in Gasnetzen, in Stadtteilen, in Dörfern, da gibt es nicht die Möglichkeit, das mal eben ein wenig abzudrehen, wie ich das bei einer Heizung tun kann. Da gibt es aus Sicherheitsgründen bestimmte Ventile. Und wenn der Druck zu tief fällt, dann ist es abgeschaltet und sehr, sehr aufwendig, es wieder anzuschalten. Und darum gibt es eine europäische Verordnung, eine sogenannte SOS-Verordnung, die tatsächlich detailliert regelt, dass wenn der Fall, auf den Sie jetzt anspielen, der eintritt und wir tatsächlich zu wenig Gas haben für alles, wofür wir es brauchen, dann sagt die europäische Verordnung, welche besonders schützenswerten Gruppen erstmal nicht abzuschalten sind.
Und die wären?
Das sind erstmal private Haushalte, also alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind aber auch Krankenhäuser, Pflegeheime, auch kleine Gewerbetreibende, Selbstständige, wenn sie nicht zu viel Gas verbrauchen, Polizeistationen, Kasernen, also private Haushalte und wirkliche Infrastruktur, die dazu gehört. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es eben Industrie, die wichtige Produkte für uns herstellt.
Halt, da komme ich gleich dazu. Bei den Privaten doch noch mal einhaken, weil Sie auch gesagt haben, da müssten sich die privaten Haushalte eben auch einschränken. In dem Zusammenhang sagen Sie, Menschen, die zum Beispiel alleine in einer Mehrzimmerwohnung leben oder die eine eigene Sauna betreiben oder täglich duschen, das geht dann alles nicht. Sind Sie dann der Mann, der mir sagt, wie oft ich am Tag duschen soll?
Das würde bei Ihnen eine Gegenreaktion auslösen und wir würden über das Falsche diskutieren.
So ist es, ja.
Genau, so. Darum habe ich von 10-mal die Woche duschen in dem Interview gesprochen, weil es darum ging, deutlich zu machen,
ja,
bei der Zeit nachzulesen, weil es mir darum ging, deutlich zu machen, in so einer Notlage, wenn ich Industriebetriebe abschalten müsste, Arbeitsplätze vernichte, Produktion womöglich kaputt mache dadurch, dann müsste sich jeder fragen aus einem Solidaritätsgedanken, ist ein übertriebener Gasverbrauch,
ja,
ist der dann noch richtig? Das war die Frage.
Aber meine Sauna abstellen könnten Sie gar nicht.
Nein, kann ich gar nicht. Aber ich kann appellieren und ich glaube an den gesunden Menschenverstand, an die Eigenverantwortung und spätestens in einer Gasnotlage, das war die Diskussion. Also wenn real zu wenig für alle da ist, dann glaube ich, und ich sage das als ehemaliger Verbraucherschützer, dann können auch private Haushalte überlegen, was wirklich notwendig ist.
Weil Sie den Verbraucherschützer erwähnen, es gibt ja Industriechefs, zum Beispiel der Aussichtsratschef von E.ON und der Lufthansa, der sagt, also man müsse wirklich drüber nachdenken, ob man wirklich erst die privaten Haushalte nicht vor der Industrie abstellen sollte. Flankiert wird er vom nordrhein-westfälischen Unternehmerpräsidenten, der sagt, was haben denn die Menschen davon, wenn sie zwar eine warme Wohnung haben, aber keinen Job mehr. Wäre das Ihre Priorität?
Nein. Ich halte diese Aussagen für zynisch und kontraproduktiv. Sie widersprechen auch der europäischen Rechtslage. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird in diesem Winter schlicht nicht passieren.
Dann gibt es aber auch noch den BDI-Chef Sigrid Rusform, den würde ich Ihnen gerne zeigen. Der sagt, so einfach wird das in der Praxis gar nicht gehen. Es gibt bei der Bundesnetzagentur ja nicht zwei Gashähne. Einen für die Unternehmen und einen für Privathaushalte, die man nur an- und abstellt. Das heißt, Sie können gar nicht sagen, jetzt die Unternehmen ja und die Privaten nein und umgekehrt.
Es ist ein wenig differenzierter. Also, in der Tat, wenn Sie sich einen Stadtteil in Köln, Düsseldorf, jeder beliebigen Großstadt vorstellen, dann habe ich dort ein Gasnetz und da drin sind mehrere hundert oder tausend private Haushalte und es sind eben kleinere Gewerbebetriebe dabei, Selbstständige. Das kann ich tatsächlich nicht unterscheiden, rein physikalisch nicht. Aber ich habe eben große Unternehmen, die haben wir jetzt auch im Dialog mit dem BDI und BDEW identifiziert. Und das sind ungefähr 2.500 Betriebe, die den größten Teil des industriellen Gasverbrauchs in Deutschland ausmachen. Die haben wir jetzt angeschrieben, um Daten gebeten, um tatsächlich dort eine individuelle Abwägung treffen zu können, welche dieser großen Industriebetriebe, Gasverbraucher, müssen wir womöglich reduzieren oder abschalten. Nochmal, das gilt nur dann, wenn es zu einer Gasnotlage kommt.
Soll es zu einer solchen Notlage kommen, das wäre jetzt die politische Frage. Also, wenn sich herausstellt, und das hätte Herr Wolobejew uns heute erzählt, dass Wladimir Putin Gaslieferung durchaus als Waffe auch einsetzt, beziehungsweise das nicht liefern, müsste dann nicht die Reaktion darauf sein, zu sagen, so diese Waffe nehmen wir dir aus der Hand, wir schalten ab?
Die Konsequenzen eines solchen Schritts sind ja in den letzten Wochen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Unternehmen, Gewerkschaften, der Politik intensiv erörtert worden. Nach allem, was ich sagen kann, auch mit meiner politischen Überzeugung, ist das zum heutigen Zeitpunkt nicht verantwortbar.
Darf ich mal ganz kurz dazwischen fragen, ob meine Kommentatorinnen und Kommentatoren der Meinung wären, Herr Jauch, wären Sie dafür, ein Gasembargo auszurufen, wenn es wirklich schaden würde, wenn man es wüsste?
Ich kann das alles gut nachvollziehen, was Sie da sagen. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass wir alle bei 5 Grad in der Wohnung sitzen und sagen wir mal Keramikbetriebe, die zum Beispiel auch besonders geschützt werden müssen, weil bei denen alles kaputt geht, wenn das Gas mal nicht läuft, dann zu sagen, dann macht ihr mal weiter eure Porzellanfigürchen. Also insofern frage ich mich nur, ob wir Verbraucher tatsächlich so sparsam sind, wenn im Gesetz ja drinsteht, wir werden immer als Erste beliefert. Ob man dann nicht eventuell es dann wieder über den Preis sogar regeln müsste.
Kurze politische Einschätzung, Frau Tina Hassel, wird es dazu kommen? Hat die Bundesregierung gesagt, es gibt keinen Gasembargo von unserer Seite? Bleibt ihr dabei?
Ja, ich glaube, ich kenne keine Stimme in der Bundesregierung, die nicht sagt, einerseits, wir würden sofort die Kriegskasse von Putin abstellen, wenn es ginge. Und ich glaube auch, zumindest von dem, was ich mitbekomme, dass da ganz wirklich alles geprüft wird, wie man so schnell, wie es irgendwie geht, da rauskommt. Aber mit dem Argument, so schnell jetzt geht es noch nicht und wir müssen das dann auch eine lange Zeit durchhalten. Und mit all dem, was man dann zu Ende denken muss, geht das nicht. Ich aber würde sagen, weil das, und ich teile das, also so schnell es irgendwie geht, aber ja, nicht sofort, aber deshalb müsste man wenigstens alle anderen Schrauben, die man zur Verfügung hat, wirklich konsequent und schnell drehen. Und da ist Luft nach oben.
Da ist Luft nach oben. So. Also es kommt nicht wahrscheinlich zu diesem Gasembargo und trotzdem die Motivation zum Sparen ist noch nicht da.
Richtig, aber der Preis ist da. Und das Problem, was wir haben, ist, dass er tatsächlich, auch das hat Herr Jauch vorhin schon mal erwähnt, wir fahren täglich 10-12 Mal an der Benzinsäule vorbei. Egal, ob ich Autofahrer oder Fahrradfahrer bin. Das heißt, die meisten Menschen wissen, wo der Benzinpreis steht. Die wenigsten Menschen wissen, wo heute schon der Gaspreis steht. Und wir haben ja letzte Woche einen wirtschaftskriegerischen Akt erlebt. Mhm. Putin hat ein Dekret veröffentlicht, bestimmte Tochterfirmen der Gazprom Germania vom Gaszufluss abgeschnitten. Meine Interpretation ist, das tut er, um höhere Preise durchzusetzen. Das ist sein Interesse. Und das Dilemma ist, Menschen müssen das merken, um ihr Verbrauch zu verändern. Solange ich das nicht merke, denke ich, es ist alles noch so gut wie früher. Aber das ist es heute schon nicht mehr. Die Gaspreise werden kommen und darum ist es richtig. Und jetzt drehen wir uns ein klein bisschen im Kreis. Wir müssen jetzt Gas einsparen, um es dann in der Not zu haben. Und ja, es sind Appelle, es sind Möglichkeiten, Kampagnen zu fahren, minimal investiv zu sein, was die eigene Heizung angeht. Wir können heute viel tun bei der Industrie und den privaten Haushalten.
Wir sind uns nicht im Kreis gedreht, sondern wir sind noch mal zu einer Begründung gekommen für etwas, was eine Botschaft ist. Vielen Dank, Klaus Müller, fürs Kommen. Vielen Dank meinen Gästen heute. Schön, dass Sie heute